Hallo und herzlich willkommen bei Inside Jonas. Mein Name ist Thilo Hertel.
Und ich bin Andreas Maurer.
Vor 40 Jahren, genauer am 3. August 1984, ging die erste E-Mail in Deutschland an der Universität Karlsruhe, dem heutigen Karlsruher Institut für Technologie, kurz KIT, ein. Das war ja quasi der Startschuss des Internets in Deutschland. Und auf diesen historischen Moment wollen wir heute zurückblicken mit dem Empfänger genau dieser ersten E-Mail, Professor Michael Rothart.
Ja, Michael Rothart war Leiter des Fachbereichs Informatik an der Uni Karlsruhe und hat das dortige Rechenzentrum geleitet. Er ist Mitgründer der Internet Society und der deutschen Domainregistrierungsstelle DENIC, war von 2000 bis 2017 Vorstandsvorsitzender des Verbands der deutschen Internetwirtschaft ECO und da ist er heute Ehrenpräsident. Ich hoffe, ich habe nichts falsch gesagt und nichts vergessen. Hallo, Herr Rothart.
Hallo.
Wie viele E-Mails bekommen Sie heute so am Tag?
Naja, es werden so 50 bis 60 sein, wovon 11 aktive E-Mails und 47, 48 Spam. Das ist immer ein bisschen schade. Mich ärgern diese Spam-Mails ganz furchtbar, aber ich hoffe, es wird sich da irgendwann mal was tun. Das war früher natürlich nicht der Fall. Als die E-Mail nach Deutschland kam, war es ein reines Kommunikationsmedium für die Wissenschaft und die hat sich nicht zugespammt.
Die erste E-Mail kam vor 40 Jahren. Wissen Sie noch, was da drin stand?
Ja, war ganz interessant. Im Betreff stand Willkommen bei CSNet und zwar Willkommen mit einem L nur, aber auf Deutsch. Wurde häufig gefragt, da ist ja Schreibfehler drin. Da hat gesagt, ich habe mich so gefreut, dass die Amerikaner sich bemühen, Deutsch zu schreiben, weil Deutschland dran ist. Da sehe ich dieses eine L ganz locker nach. Und dann war natürlich eine Erläuterung, dass welche Verpflichtungen mit diesem E-Mail, es war eigentlich der erste E-Mail-Server und dazu eben die Verpflichtung, dass man innerhalb der Wissenschaft E-Mails weitergeben muss, dass man andere Institutionen anschließen soll, dass man dafür sorgen muss, dass sich die E-Mail, so wie sie bei mir ankam, dann auch an andere Hochschulen und Forschungseinrichtungen weiterverteilt.
Wie sah denn die technische Infrastruktur damals aus? Das war ja wahrscheinlich, wenn Sie gerade auch sagen, da wurden noch Regeln bekannt gegeben, was man alles tun soll. Das war ja wahrscheinlich ein recht komplexes Setup und ein komplexer Prozess.
Es war relativ komplex, auch aus heutiger Sicht. Damals wenig Probleme gemacht. Es gab nur wenig Möglichkeiten bis nach USA, drei um genau zu sein. Das eine wäre eine Standleitung gewesen, die war viel zu teuer, die konnte man sich nicht leisten für 100.000 D-Mark im Monat für eine 9,6 Kilobit Standleitung nach USA. Das nächste wäre gewesen mit Akustikkoppler oder mit Modem. Modems waren insofern ganz schwierig zu der Zeit. Die Post hat nicht erlaubt, Fremdmodems anzuschließen. Man konnte nur die posteigenen Modems nehmen und die konnten fast nichts und die waren nur langsam. Also US Robotics oder sowas konnte man nur schwarz anschließen. Ohne dass die Post weiß, musste man aber immer vorsichtig sein. Und das dritte waren die Datendienste der Deutschen Bundespost, genannt DATEX-P. Das war X25, hieß dieses Protokoll. Das gab es international. Das hieß in jedem Land ein bisschen anders und hatte auch verschiedene Dinge. Und damit durfte man auch selber rauswählen und den Rechner wählen lassen. Das waren Dinge, die durfte man mit den Postmodems nicht machen. Und da hat man dann rausgewählt über den Postrechner, über dieses X25 aus der Maschine. Der hat das übertragen nach USA. In USA musste aber die Gegenseite auch in der Lage sein, diese X25-Protokolle zu bedienen. Sonst hätte es nicht funktioniert. Und das war also wirklich ein reiner Datendienst. Und den haben wir verwendet. Der wurde auch nach paketorientiert bezahlt. Und da musste ich dann schon öfter mal bei der Universitätsverwaltung antanzen, weil durch diesen ganzen Internet-Traffic schon mal 30.000 D-Mark Telefongebühren war pro Monat. Und dann sagte die Verwaltung immer, was macht ihr mit so viel Telefon? Und dann muss man das immer rechtfertigen. Rausgeschmissen wurde man deswegen natürlich aus der Uni nicht. Aber es war schon immer jeden Monat eine Diskussion wegen der hohen Kommunikationskosten.
Weil Sie das gerade schon gesagt haben, haben Sie damals dann auch schon vom Internet gesprochen, also vor 40 Jahren, oder?
Nein, da hat man nur vom sogenannten ARPANET gesprochen. Und so hieß das Internet am Anfang. Und das ARPA ist eine Abkürzung, steht für Advanced Research Project Agency. Das war eine Agentur, die hat Projekte vergeben. Und dieses Projekt für das ARPANET, da ging es darum, für das Militär ein Netz aufzubauen, dass, wenn auch in die Zentrale eine Bombe fällt, das Netz trotzdem weiterhin noch funktioniert. Also das ist genau der Mechanismus, der es verhindert, dass man heute auch richtig blocken und sperren kann, das Internet, weil es war so vom Design her gemacht, dass man es eben nicht blockieren kann oder außer Betrieb nehmen kann. Und das war ein Projekt, das lief von Anfang der 70er Jahre. Und da waren hauptsächlich am Anfang Militärs oder solche Institutionen, Forschungseinrichtungen, die Aufträge hatten für militärische Forschung. Und erst später, also Anfang der 80er, hat sich das ein bisschen weiter ausgebreitet an alle Universitäten. Es kamen dann auch noch firmeneigene Netze wie Bitnet von IBM. In Europa hieß es Bitnet EARN, European Academic Research Network, kam dazu. Also die Technik war eine gleiche und Internet hat man es erst später genannt, als diese ganzen Netze, die ich gerade eben genannt habe, verschmolzen zu einem Netz.
Die E-Mail ist ja insgesamt schon über 50 Jahre alt, das ARPANET noch ein bisschen älter. Wie kam es zu der Entwicklung überhaupt des Systems E-Mail?
Ja, man hatte zwei Computer und wollte, dass die beiden Computer sich miteinander unterhalten. Das war die ganz einfache Aufgabenstellung und dass man das E-Mail genannt hat, woher der Name kommt, weiß nicht. Man wollte eine Message an den anderen Computer schicken. Der hat auch das erste Zeichen empfangen, ist daraufhin dann abgestürzt. Aber aller Anfang ist schwer, das hat man dann in den Griff gekriegt und hat dann, um diesen anderen Computer eben zu adressieren, dieses @-Zeichen genommen oder Klammeraffe, sagt man auch manchmal in Deutsch. Das war die Hauptaufgabe, erstmal Nachrichten zu verschicken.
Gab es den Klammeraffen damals schon auf deutschen Tastaturen?
Nee, meines Wissens nicht, aber es gab nur Schreibmaschinen mit deutschen Tastaturen. Die ganzen Computertastaturen, die man damals hatte, waren alles amerikanische Tastaturen, weil es nur amerikanische Computer gab. Vielleicht bei einer Siemens nicht, aber okay.
Vielleicht einen Schritt zurück. E-Mail, Internet, wie sind Sie überhaupt zum Thema Internet gekommen? Wir haben eben gesagt, Universität Karlsruhe, heute KIT.
Es gab bei uns an der Uni, also in dem Institut, wo ich auch gearbeitet habe, Informatik-Rechnerabteilung, gab es ein Projekt zusammen mit dem Deutschen Forschungsnetz und da ging es um den Anschluss an internationale Netze. Ich habe vorher zu dem Institut gewechselt, das eigentlich der Rechenzentrumbetrieb für die Informatik war, um eine Unix-Maschine in Betrieb zu nehmen und zu betreiben für die wissenschaftlichen Mitarbeiter. Die wollten alle mit Unix, die wollten nicht mehr die proprietären IBM und sonstigen Systeme haben. Ja, und da hatte man extra für das Projekt jemanden angestellt und der kam mit der ganzen Adressierung und der Kommunikation erstmal nicht klar. Und jede Woche hatten wir dann Diskussionen, Mitarbeitertreffen einmal pro Woche, um abzugleichen. Und jede Woche hat er immer erzählt, ja, er kommt nicht weiter, die Adresse ist zu lang. Und da ist mir der Kragen geplatzt und habe gesagt, dann hack sie ab und bin dann hergegangen und habe es einfach ohne sonst irgendjemand Bescheid zu sagen, dann innerhalb von einem Tag halt geschafft, die Dinge hinzukriegen. Und ab da war ich absoluter Internet-Fan, also ARPANET-Fan. Ich kannte das schon vorher aus verschiedenen Artikeln, da standen immer so schöne, schicke Mail-Adressen unten drunter. Und sowas wollte ich eigentlich auch haben und da wollte ich auch mitdiskutieren. Und vor allen Dingen war ich daran interessiert, jeweils Patches und neue Software zu kriegen und nicht erst zu warten. Nach 5 Jahren kamen die dann rübergeschwappt über einen großen Teich, ich wollte es schneller haben. Und das war mein persönlicher Antrieb und ansonsten wollte ich halt bei dem Projekt so schnell vorwärts kommen wie möglich. Ich habe auch sogar heute noch im Original den ursprünglichen Start dieser Geschichte. Ich durfte den Mail-Account von einem Professor von der Uni damals Karlsruhe mitbenutzen, der vorher in den USA war und mit Hilfe von seiner Mail-Adresse, die er aus seinen US-Zeiten noch hatte, habe ich dann in den USA die Leute angeschrieben. Und damit war ich auf Augenhöhe und dann ging das natürlich relativ einfach, als wenn ich das jetzt mit Fax gemacht hätte.
Welche Vorarbeit war denn noch nötig, um diese erste E-Mail zu ermöglichen?
Gut, man brauchte neben dem Kontakt, es war eine spezielle Software notwendig. Die haben die Amerikaner einem kostenlos zur Verfügung gestellt. Man brauchte natürlich schon ein bisschen Geld in der Hinterhand. Um den Betrieb zu gewährleisten, mussten die deutsche Seite, es wäre für Frankreich und andere Länder genau dasselbe gewesen, Hin- und Rückkosten, alle Kosten getragen werden. Die Amerikaner haben nur die Kosten für die Verteilung im eigenen Land übernommen, beziehungsweise nicht in Rechnung gestellt, weil das ja auch subventionierte Leitungen dort waren. Und neben dieser Software muss man die Software konfigurieren. Man brauchte ja zumindest einen Computer, der Pascal installiert hatte, Programmiersprache Pascal, die es früher gab, oder auch C, also am besten natürlich gleich eine Unix-Maschine mit der Computersprache C drauf, in der die ganze Software programmiert war. Man musste die Software konfigurieren, man musste sich aneignen, wie geht es mit der Adressierung und als nächstes natürlich musste man eine Maschine haben, auf der genügend Accounts waren, damit sich erstmal die Leute in-house in die Maschine einwählen können über ein Terminal um ihre Mail abzuschicken. Die Maschine, das war, Anzahl der Benutzer war nicht das Problem. Bis zu 100 Benutzer parallel konnten die Maschinen früher, da waren die für ausgelegt, weil es waren alles Zentralmaschinen. Workstations, PCs gab es noch nicht in den frühen 80ern, da kamen gerade erst auf. Und diese Dinge musste man eben alles erstmal haben und man musste schon sich ein bisschen auskennen, wie gehe ich mit diesem Medium Mail um? Was einmal geschrieben ist, konnte man nicht wieder zurückholen. Das gilt heute auch noch so. Was ich in der Mail in die Welt rauspuste, das habe ich gesagt und das kann mir immer wieder vorgehalten werden, solange wie das Ding gespeichert wird. Also man musste sich schon an das Medium als solches gewöhnen, aber das war relativ einfach. Das Schlimmste war die Adressierung und dann kam eigentlich die Kür. Die existierenden Inhouse-Mail-Systeme, gab es ja verschiedene Rechner, hatten ein eigenes Mail-System, mit dem sie nur in ihrem Hersteller- und Betriebssystembereich sich verständigen konnten. Da Gateways zu bauen, um die alle mit einzubinden und nicht jetzt allen Leuten einen Account zu geben auf einem zentralen Rechner. Und der nächste Schritt war dann, an andere Unis zu gehen und denen zu sagen, wie sie sich einwählen können, wie ihre Adresse ist. Also die eigene Geschichte, die man mit Amerika gemacht hat, dann innerhalb von Deutschland weiterzugeben. Und das erfordert schon erstmal ja, gewisses Know-how. Und dann natürlich muss man den Leuten das auch erklären. Wenn so ein Physiker kam und keine Ahnung hatte, musste man sich da erstmal auf die Ebene runterbegeben und dem nicht gleich mit RFC 821 sagen, da findest du alles. Das musste dann schon sauber aufbereitet werden. Wir haben dann Newsletter gemacht für alle Möglichkeiten und alle Gegebenheiten. Und so hat das dann langsam Fahrt aufgenommen. Es hat von 84 bis 85 gedauert. 85 hatte ich dann den kompletten Internetanschluss, ARPANET-Anschluss. Und da hieß der Host auch nicht mehr nur Germany. Das war nämlich meine erste Mailadresse, rotert@germany. Und dann kamen erst später die Domains. Aber da hat man früher Pseudo-Domains eingeführt. Dann hieß es rotert@germany.csnet. Und später, ein Jahr später, dann rotert@germany.apa. Und da war ich dann erst richtig happy.
Jonas hat ja eine enge Verbindung zum Standort Karlsruhe. Unser größter Unternehmensstandort ist hier. Unsere Gründer haben an der Uni Karlsruhe Informatik studiert. Aber warum ist denn jetzt ausgerechnet die erste E-Mail in Deutschland nach Karlsruhe gegangen?
Ja, einer muss das machen und ich war der Schnellste. Relativ klar. Andere Unis haben sich auch mit internationaler Vernetzung beschäftigt. Der große Konkurrent in Gänsefüßchen war die Uni Dortmund. Die haben sich aber mehr auf die reinen Unix-Protokolle, die für Usenet und für NetNews und ähnliche Dinge waren, gestützt. Und die anfangs waren diese Usenet-Protokolle auch mehr für die, will jetzt nicht sagen Hackerwelt, sondern für die Freaks, die technisch richtig versiert waren. Nur die konnten damit umgehen und sind damit umgegangen. Derweil in Karlsruhe wollte man gleich an das Internet ran zu Forschungszwecken, weil Karlsruhe auch erste Informatikfakultät hatte in Deutschland. Es war viel Forschung da, auch mit deutschen Professoren, die aus Amerika zurückgekommen waren. Und von daher hat sich das, glaube ich, so ergeben. Mein Tatendrang gehörte sicher mit dazu. Aber auch mein Chef, Professor Zorn, der die Projekte aufgerissen hat, spielt da eine ganz wichtige Rolle natürlich. Ohne dieses Projekt hätte ich da lange alleine rumfummeln können, weil das Geld hätte mir keiner gegeben. So kam die erste Mail eben nach Karlsruhe.
Heißt es auch, dass nach Amerika Deutschland das erste Land war in Europa, das mit dem Internet verbunden wurde?
In Europa nicht das erste Land. Wer ganz früh waren, sind natürlich die amerikahörigen Briten gewesen. Die waren als allererste dran. Alle anderen Länder kamen nach Deutschland. Also da waren wir schon als erst dran. Australien war früher mit einer 64 Kilobit ISDN-Leitung angebunden. Ganz Australien, ja, eine 64 Kilobit-Leitung. Deutschland war über den Schritt CSNET. Später hat man dann gesagt, das war armer Leute-Internet. Aber es war der erste Schritt und der war notwendig. Kam man dann mit dran. Ein Jahr später habe ich Frankreich dran geholt und 1987 dann die Chinesen. Jeweils im Auftrag der Amerikaner, weil ein Ami nach Frankreich holen zum Installieren, hätten die Franzosen gern gehabt, haben die aber nicht gemacht, die Amis. Musste ich halt hin.
Die Grundlage des Internets sind ja die RFCs, die Requests for Comments, also wirklich offene Standards. Wie wichtig war das Thema Open Source für die Entwicklung von E-Mail und Internet?
Sagen wir so, Open Source als Begriff nicht, aber als Universität hat man die Quellen für Unix, für das Betriebssystem Unix von Berkeley kostenlos gekriegt, die kompletten Quellen. Man hat mir damals einen Karton geschickt. Es waren 5 Kartons mit Dokumentation und 1 Karton mit Magnetbändern, wo die kompletten Unix-Quellen drauf waren. Ich habe 4 Wochen gebraucht, um die aus dem Zoll rauszuholen, weil der Zoll nicht wusste, welche Umsatzeinfuhrsteuer oder Einfuhrumsatzsteuer er erheben soll. Hinterher dann gar nichts, das war mir aber alles egal. Aber Siemens hat zur gleichen Zeit auch die Berkeley-Software als Quelle gekauft. Die haben über 1 Million dafür bezahlt. Ich betrachtete Unix eben wie Open Source, weil ich eine offene Quelle krieg, weil ich alles ändern konnte im Betriebssystem, auch das wieder zurück veröffentlichen konnte in die Unix Welt und es wurde dann auch aufgenommen in der Software und mit dem nächsten Release oder Update oder wie man es auch immer nennen mag, verteilt. Es waren die Anfänge von Open Source, wenn man so will.
Die ersten Standards gelten ja eigentlich heute immer noch für E-Mail. Ist auch sicherlich so ein Vorteil von Open Source. Aber was waren aus Ihrer Sicht denn so die wichtigsten Weiterentwicklungen, die es seitdem gab?
Es wäre schön gewesen, wenn die E-Mail sich noch viel weiterentwickelt hat. Man hat etliches probiert. Es gab Pretty Good Privacy, PGP als für Sicherheitsgeschichten dazwischen, um Mails zu verschlüsseln. War aber ein bisschen schwierig anzuwenden für den Nicht-Informatiker. Die ganzen Verschlüsselungsgeschichten, die man hätte viel einfacher gestalten können, sind zum Teil auch heute noch so aufwendig und kompliziert. Wie verklickere ich einer Oma, dass sie ihre Signatur da runterladen muss und die vorher erstmal holen soll. Also da hätte man sicher noch mehr machen können. Da hat sich Mail bis heute fast nicht. Es gibt Ansätze, ist alles. Das Frontend ist auch nicht wesentlich besser geworden. Also dass die Software, mit der ich meine Mail lese und meine Mails verwalte und in Ordner tue. Und eine richtige Mailkultur, so wie man es bei einer Briefkultur hat, hat sich in meinen Augen so gut wie nicht entwickelt. In Deutschland kam dann mal dazu, dass man ein Impressum unten drunter schreiben muss und sonstige Angaben, aber das ist ja Larifari. Also ich hätte schon gern gehabt, dass die Mail sich vielleicht eine eigene Kultur, Mailkultur aufbaut, so wie beim Brief auch. Muss nicht das Gleiche sein, hätte was ganz anderes sein können. Hat sie aber nicht gemacht. Bin auch heute noch glücklich, so wie sie funktioniert, weil brauche ich nicht mehr so viel dazu zu lernen, weil ich sie auch noch verwende.
Hat die E-Mail denn direkt Einzug in den akademischen Alltag erfahren? Ab vielleicht 1985, als es direkt ans Internet angebunden war?
Die E-Mail war ja am Anfang lediglich bis 1989 ausschließlich nutzbar im Wissenschafts- und Forschungsbereich. In Karlsruhe an der Fakultät, in dem Moment, wo das lief, hat die Fakultät auch dafür gesorgt, dass in jedem Institut jeder Professor ein Terminal in sein Zimmer kriegt, nicht ins Vorzimmer, sondern in sein Zimmer kriegt. Und dann gibt es natürlich die üblichen Geschichten. Manche Professoren haben jede Mail ausgedruckt, andere haben sie wirklich nur gelesen. Und die Professoren haben relativ rasch angefangen, über dieses Medium mehr abzuwickeln, als das Medium sicherheitstechnisch hergegeben hat. Ich weiß es deshalb, weil ich hatte die Postmaster-Funktion für Germany und die fehlgeleiteten oder Mails, die nicht zugestellt werden konnten, oder die irgendwie falsch waren, die landeten alle bei mir. Natürlich musste ich gucken, warum kam die Mail jetzt nicht an. Meistens hing es aber damit zusammen, dass falsche Adresse genommen wurde, dass die Professoren mit den Adressen nicht ganz klar kamen. Aber versucht haben sie es alle sofort. Es gab eine Firma, die wollte sofort bei uns dran, konnte aber nicht, weil es ein kommerzielles Unternehmen war. Das war Springer Verlag Heidelberg, Wissenschaftsverlag, aber halt nicht in der Forschung, sondern kommerzielles Unternehmen. Die ein Vierteljahr, ein halbes Jahr, nachdem die Mail bei uns funktioniert hat, hatten die das mitgekriegt in Heidelberg, auch über die Uni Heidelberg, nehme ich an. Und ich musste bei denen einen Vortrag halten, wie man E-Mail in der Office-Umgebung nutzen kann. Und die waren Feuer und Flamme, wollten sofort dran, durften aber nicht. Also es ging relativ rasch, hat das mit der Mail um sich gegriffen. Privat zu privat war zu der Zeit kein Thema eigentlich, weil die Leute mussten warten, bis ISDN kommt, um sich richtig in die Rechner einzuwählen.
Wie haben Sie das dann wahrgenommen, als das mit dem Privaten losging? Also ich kann mich erinnern, die CompuServe-Adressen waren, glaube ich, die ersten, wo man dann auch teilweise schräg angeguckt wurde, weil da diese komischen Zahlenkombinationen drin waren. Dann gab es AOL mit Boris Becker. Und
ich bin drin.
Genau. Hat man da von oben herab ein bisschen drauf geguckt oder wie war das so aus Ihrer Warte, aus der akademischen Warte?
Nein, man war gewohnt, in andere Mailsysteme oder für andere Mailsysteme auch Gateways zu bauen. Also sprich einen Übergang, sodass jemand von CompuServe auch direkt in die Internet-Mail, ohne dass die die Mail über Amerika gehen musste und dort umgewandelt wurde, sondern hier im Lande umgewandelt wurde. Und das größte Problem am Anfang war wirklich das, dass man ganz zu Anfang etliche Mails nach USA schicken musste und die kamen dann wieder umgewandelt zurück in die anderen Systeme. Das mussten dann immer aus Deutschland beide Richtungen bezahlt werden. Deswegen haben wir versucht, relativ rasch Gateways zu solchen. Bei den Privatleuten, das war erst nach 85. 1989 ist eigentlich der Punkt, ab dem Zeitpunkt war es für Privatleute möglich, auch ans Internet zu kommen. 90 vielleicht. Grund war, die National Science Foundation hat die ganzen Leitungen innerhalb von USA von Ost nach West, von Nord nach Süd gesponsert, bezahlt für die Verbindung der Wissenschaft. Damit war es nur für wissenschaftliche Zwecke notwendig. Und wir hatten in Deutschland ja immer noch das Problem mit dem Eisernen Vorhang und mit der Mauer. Nach Russland sollte nichts rüber. Es gab ja auch COCOM-Listen, welche Technologien zur UdSSR transportiert werden kann und so weiter. Und 1989 mit dem Fall der Mauer hörte auch gleichzeitig das Funding von den Leitungen in den USA auf. Da hat man dann sofort Sponsoren aus der Wirtschaft gefunden, die diese Leitungen weiter bezahlt haben. Und damit war das Internet offen. Damit konnte es anfangen. Und wenn ich früher gefragt wurde mit dem Erfolg, ob man sich das jemals hätte vorstellen können, dass das Internet so einen Erfolg hat, sagt, nee, konnte man zu akademischen Zeiten nicht. Für die Akademia war es ein Erfolg, ja, aber dass es auch für die Privatwirtschaft hat, kam erst später, als nämlich alles freigegeben war. Und dann habe ich gesagt, und als nächstes war es natürlich so, wenn meine Oma im Westerwald weiß, was Internet ist, dann hat das Internet auch den Durchbruch bei der Privatbevölkerung. Und so war es dann auch.
Und heute ist ja das Thema Datenschutz und Sicherheit im Zusammenhang mit der E-Mail ein essentielles Thema. War das von Anfang an schon so? Spielte Sicherheit damals schon eine Rolle oder Spam, die Sie schon erwähnt haben? Gab es schon im akademischen Bereich?
Im akademischen Bereich gab es zum Glück kein Spam. Was ab und zu mal über Mail kam, waren Bilder aus dem Rotlichtbereich. Okay, hat man dann versucht, so gut wie es ging, irgendwie wegzukriegen. Kam immer aus Amerika. Aber Spam war kein Thema. Sicherheit verschlüsselt wurde auch nicht. PGP kam zwar irgendwann, Pretty Good Privacy, also die Mail-Verschlüsselung, kam zwar etwas später, aber so richtig Anwendung, so richtig durchgesetzt hat sich der Mechanismus doch nicht. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Man hat immer gesagt, das habe ich auch immer propagiert, auch solange es im Wissenschaftsbereich war, Leute, die E-Mail ist eine Postkarte, jeder kann sie lesen, der sie in die Finger kriegt, auch elektronisch.
Und natürlich auch die Geheimdienste, die teilweise mitten in die Leitung stecken.
Das war von Anfang an, also schon als die erste E-Mail-Anbindung nach USA war, wusste man, dass sämtliche Mails in Washington durch ein schwarzes Gebäude durchliefen. Und das Gebäude gibt es immer noch am Flughafen in Washington, in Dallas Airport. Und da wurde aber nur getriggert, mehr konnte man damals nicht machen, auf sogenannte Buzzwords, also irgendwelche speziell Vokabeln. Der Erfolg war, dass die ersten Denial-of-Service-Attacks kamen, indem nämlich die Amerikaner, wenn sie nur einen Einzeiler geschrieben haben, eine halbe Seite mit allen Buzzwords, damit es auch ja da reinläuft, unten drunter als Trailer gemacht haben, automatisiert. Hat man dann selber auch gemacht, weil man genau wusste, die Mails laufen alle da rein, auf jeden Fall die vom Ausland.
Haben Sie dann die Enthüllung von Edward Snowden 2014 noch überrascht?
Nee, nicht wirklich. Das Ausmaß dann schon, ja, wie viel da gespeichert werden kann, konnte von den Leuten inzwischen. Was da für Technologie aufgefahren wurde. Das hat mich ein bisschen überrascht, aber das Ausmaß von dem Inhalten oder von dem Rausholen eigentlich gar nicht.
Um vielleicht zum Schluss zu kommen, wenn Sie mal zurückblicken, wie hat sich Ihre persönliche E-Mail-Nutzung in den letzten 40 Jahren entwickelt, geändert?
Fast gar nicht. Ein kleines bisschen schon, als die ersten Systeme aufkamen, wo man seine E-Mail-Adresse verbergen kann, seine richtige. Da bin ich dazu übergegangen, an manchen Stellen diese extra E-Mail-Adresse zu verwenden, die ja dann verknüpft wird beim Hersteller mit meiner E-Mail-Adresse. Ansonsten hat sich bei mir nichts geändert. Die Menge ist ein bisschen geringer geworden, ja. Die Endgeräte sind ein bisschen kleiner geworden. Ja, so ein Terminal streikt sich schlecht unterm Arm. Was sich gewandelt hat, ist, dass die private Mail, also von privat zu privat, war früher am Anfang viel stärker, weil es noch keine Short-Message-Systeme gab. SMS musste man viel bezahlen und waren auch erst später in den 90er Jahren oder 2000 kamen die SMS richtig auf. Mail war lange vorher. Dafür ist immer mehr, und das fängt jetzt erst an, richtig zu funktionieren, wenn wenn man mit Firmen Mail austauscht, dass die auch sofort antworten. Eine Zeit lang hat man immer den Eindruck gehabt, Firmen-Mail-Adressen sind irgendwie tote Briefkästen. Man schreibt was hin und kriegt dann nach einer Woche eine Antwort, als ob sie die Mail abgelocht hätten und dann abgearbeitet. Das ist inzwischen deutlich besser geworden. Also die Kommunikation privat zu Firmen oder Firmen auch zu privat und auch zu manchen Behörden, das klappt inzwischen deutlich besser als noch vor Jahren.
Wahrscheinlich antwortet ab und zu jetzt auch die KI.
Das kann durchaus sein, das kann man ja nicht, also Robotjournalismus ist ja auch ein Thema, wo man noch nicht mal weiß, hat das jetzt eine KI geschrieben oder hat das jetzt ein Mensch geschrieben. Und bei Mails ist ja auch, weiß man auch nie, ist das jetzt eine Antwort von einer KI oder hat der mir wirklich geschrieben, kriegen sie auch nicht raus, können sie nicht sehen, da können sie höchstens sich eine KI installieren, die KI erkennt. Vielleicht wäre das mal ein gutes Produkt, das sich vielleicht gut verkauft.
Glauben Sie, dass die E-Mail irgendwann komplett durch eine neuere Technologie ersetzt werden wird? Oder wird sie in 40 Jahren vielleicht immer noch geben?
Da müsste ich jetzt fast eine Gegenfrage stellen. Hat sich der normale Brief totgelebt? Nein, es werden immer noch Briefe geschrieben, auch wenn die Post kein Geld mehr damit verdient. Deswegen glaube ich schon noch, dass sich die Mail über eine ganze Weile erhält. Ich stelle mir immer vor, Short-Message-System und dann verschicke ich ein Röntgenbild damit als Attachment. Ich kenne die Mail noch von früher, als man keine Attachments machen konnte und es ging auch mit den Attachments und mit dem, was man ausdrücken kann, kann zumindest meine Generation und auch meine Kinder können damit noch mehr anfangen. Bei den Short-Message-Systemen wird alles anonymer, es wird alles kürzer. Das mag für die Jugend oder für Leute, die jetzt damit richtig groß werden, in 20 Jahren anders aussehen, aber die Mail war schon mal totgesagt und sie hat überlebt und sie wird auch noch weiter überleben, wie die normalen Briefe auch.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Ruttert.
Ich danke.
Ich hoffe, Sie fanden die Geschichte der E-Mail in Deutschland genauso spannend wie wir. Wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung oder einen Kommentar unter dieser Episode.
Und falls Sie Themenvorschläge oder andere Anmerkungen haben, schicken Sie uns einfach eine E-Mail an podcast@ionos.com. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Unter dem Titel Cloud Access, Your Key to the Digital Now, findet am 19. September in Berlin das Ionos Summit statt. Thematisch geht es diesmal um Cloud-Technologie, digitale Souveränität und Sicherheit. Also merken Sie sich das Summit am besten jetzt schon vor oder melden Sie sich direkt an unter www.ionos.de/events.